Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz herzlich willkommen und willkommen auch an Elisabeth Nia, jetzt bei mir im Studio in der kommenden Stunde. Lange Jahre Wirtschafts- und Politikjournalistin und inzwischen eine der Geschäftsführerinnen der Hertie-Stiftung, Themenbereich Demokratieförderung. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Tag, bin gerne hier.
Die Reisewarnungen für die EU-Länder sind aufgehoben. Man kann wieder in den Urlaub fahren. Passenderweise hat die Polizei heute auch die verbliebenen Grenzkontrollen eingestellt. Das wird jetzt ein ganz normaler Sommer, oder nicht?
Das glaube ich nicht und das hoffe ich nicht. Ich finde es eigentlich erschreckend, wie viele Menschen so im Alltag, vielleicht nicht gerade im Supermarkt, aber doch in öffentlichen Verkehrsmitteln, fällt mir es immer besonders auf, so auf Back to Normal geschaltet haben und auch irgendwie, wie häufig jetzt schon Maskenpflicht und sowas ignoriert wird. Und ich glaube, es ist noch nicht ausgestanden, ob wirklich die ganzen Lernerfahrungen, die die Gesellschaft positiverweise, idealerweise jetzt machen sollte, also sprich, schaffen wir es, eine andere Mobilitätskonzepte in den Städten zu haben, Pflegekräfte besser zu bezahlen, ein bisschen intelligentere Mischung aus Präsenz, Kultur und Homeoffice in den Unternehmen zu haben. All solche Sachen, das ist noch nicht entschieden. Am meisten merke ich es persönlich bei den Schulen. Ich habe eine 13-jährige Tochter, die im Moment noch nicht in den Unterricht normal gehen kann. Und da würde ich mir insbesondere wünschen, dass der Ehrgeiz nicht über den Sommer nachlässt, eben wirklich dazuzulernen und auch vor allem auch Lehrkräfte, das ist ja einer der Engpässe, dabei zu schulen, besseren digitalen Unterricht zu machen.
Über dieses Thema wollen wir in dieser Stunde sprechen. Jetzt zuerst aber mal zu einem Tool, das uns den Sommerreiseverkehr erleichtern soll. Die Corona-App wird kommen. Morgen soll eine zweite Corona-Welle möglichst verhindern. Was nützt diese App wirklich? Darüber wollen wir gleich nachdenken hier im Deutschlandfunk Kultur. Lange war sie angekündigt, nun soll sie endlich fertig sein und kommen, die Corona-Warn-App. Das Prinzip, nochmal ganz kurz erklärt, die App registriert, welche anderen Smartphones sich länger als 15 Minuten in der Nähe aufhalten. Wenn man dann selbst positiv auf Corona getestet wird, dann gibt man das in der App ein und die App schickt dann eine Nachricht an alle, mit denen man potenziell Kontakt hatte, in der S-Bahn, im Café, am Nachbartisch. Morgen soll sie vorgestellt werden, offiziell. Runterladen kann man sie wohl schon ab heute Abend in den App-Stores von Apple und Google. Haben Sie sich schon eine Erinnerung eingetippt ins Smartphone, dass Sie die morgen dann gleich runterladen können?
Erinnerung nicht, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Und wir haben auch selber schon in unserem Newsletter aufgerufen, das auf jeden Fall zu machen, weil das eben so ein klassischer Akt von Solidarität ist. Diese App wird nur was bringen, wenn möglichst viele Leute mitmachen. Der Aufwand ist eigentlich ziemlich klein, ähnlich wie bei den Masken, aber nur dann kann es funktionieren. Problematisch finde ich nur so ein bisschen, dass das so als Teil der Grenzöffnung und Reisenormalisierung verkauft wird. Also so nach dem Motto, rechtzeitig zur Sommerpause kommt jetzt diese App. Und das ist natürlich ein bisschen fehlleitend, weil die im Ausland nicht funktioniert. Aber sonst fürs Inland finde ich, ist eine gute Sache und es wird darauf ankommen, dass es cool ist, diese App zu haben.
Also das ist eine gute Sache. Ich glaube, da kann man sich auch drauf einigen. Trotzdem gibt es ja durchaus Kritik daran. Datenschutz natürlich wurde sehr lange diskutiert. Und eine zweite Sache haben Sie jetzt so ein bisschen mit einfließen lassen, nämlich die Frage der Wirksamkeit. Also im Urlaub bringt das schon mal nichts, weil sie dort wohl nicht funktioniert, wie Sie sagen. Welchen der Kritikpunkte halten Sie denn für den triftigsten, wenn ich es mal an Sie gebe?
Naja, ich glaube, wir müssen ausprobieren, wie die Leute damit umgehen. Es gibt, glaube ich, die berechtigte Sorge, dass da die Leute nur mitmachen, solange sie selber nicht infiziert sind und ob dann jemand seine Daten preisgibt oder sich selber wirklich meldet und in welchem Umfang, wie viele Menschen das tun, das wird man ausprobieren müssen. Da kann man nur hoffen, dass das Interesse, dann andere zu schützen, wirklich so groß ist. Ich glaube, viele Bedenken der Datenschützer wurden ja im Vorfeld auch abgeräumt, dass der Chaos Computer Club und andere gesagt haben, sie halten das für eine gute Sache, weil es eben nicht einen spezifischen Ort gibt, wo die Daten kollektiv gespeichert werden, der dann gehackt werden könnte, ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatzpunkt. Und insofern in der Güterabwägung halte ich es für gut, so wie das jetzt gemacht wird. Und wie gesagt, also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, jetzt so einen Spirit zu schaffen, dass wir noch keine Normalität haben, dass es wichtig ist, dass viele mitmachen. Und vielleicht auch, ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir viel über Wirtschaft, ökonomische Auswirkungen, Kosten, wer trägt die Kosten der Krise und so, wie viele Unternehmen gehen Konkurs, solche Sachen sprechen. Und ich glaube, auch diejenigen, die vielleicht eher so aus dem Wirtschaftslager, Unternehmer, Mittelständler und so, auch denen müsste man irgendwie nochmal klar sagen, Wer will, dass diese Corona-Epidemie schnell überstanden ist, auch aus ökonomischen Gründen, der sollte eben bei solchen Sachen mitmachen.
Trotzdem bleibt ja die Frage, was bringt es wirklich für den Gesundheitsschutz, also für den Infektionsschutz? Wenn wir uns das mal vorstellen, man hat die App auf dem Smartphone, dann bekommt man möglicherweise einen Hinweis, Sie waren in der Nähe einer infizierten Person in den letzten 2 Wochen. Was macht man dann mit dieser Information? Die App selber, die ordnet ja jetzt keine Quarantäne an, sondern man muss eben dann selber noch den Schritt machen, man muss selber diese Informationen an das Gesundheitsamt weitergeben. Und das funktioniert eben dann nicht über die App. Das hat zum Beispiel der FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin heute Morgen im ZDF kritisiert.
Es gibt natürlich einige Schwachstellen, die liegen vor allen Dingen im System. Sie liegen darin, dass die Stellen, die mit der Corona-App vom System her in Verbindung stehen, zum Beispiel die Gesundheitsbehörden, nicht digital sind. Das heißt, wir haben einen Medienbruch dort, wo es nachher auch geht, um Daten weiterzugeben. Nämlich zum Beispiel, wenn jemand positiv infiziert ist und das eingeben möchte, dann braucht man eine zweite Sicherheitsstufe, dass nicht irgendjemand sozusagen als Spaßfaktor meint, er müsse irgendwie ganze Klassen nach Hause schicken. Das soll derzeit über so eine Telefon-Hotline gelöst werden. Das ist wirklich eine Krücke.
Also man muss immer noch mal extra anrufen. Das schränkt den Reiz so einer App doch ziemlich ein, oder nicht, Frau Nia?
Das stimmt. Also unter mehreren fehlerhaften oder schwachen Instrumenten ist es vielleicht das Beste Mögliche. Wir improvisieren ja alle. Und ich glaube, es gibt trotzdem genug Menschen, denen das helfen würde. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich will im Juli mit meinen alten Eltern an die Ostsee fahren. Und wenn ich durch so eine App irgendeinen Indiz hätte, dass da möglicherweise ein Gefahrenfaktor ist, würde ich das vielleicht dann nicht machen. Oder würde ich also Infektionsrisiken meiden. Also sprich, auch wenn die vorgesehene Kette mit den Gesundheitsämtern vielleicht nur bei 50% der Leute so gehandelt wird wie vorgesehen, wird diese App wahrscheinlich unterm Strich vielen Menschen nützen. Und wenn auf diese Weise Menschenleben gerettet werden, sollte im Vordergrund stehen, dass erstmal alle mitmachen.
Bemerkenswert an dieser App finde ich ja auch, wie lange überhaupt darüber gesprochen wurde im europäischen Ausland. Einige andere Staaten haben schon Apps. Österreich war das erste Land in Europa, da gibt es die schon seit März. Mittlerweile auch in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz. In Deutschland hat die Entwicklung ziemlich lange gedauert. Kurze Erinnerung, Kanzleramtsminister Helge Braun.
Unser Expertenteam arbeitet natürlich auch unter Hochdruck dran, die so reif zu kriegen, dass wir sie in den nächsten Tagen, in den nächsten wenigen Wochen auch wirklich breit in der Bevölkerung zum Einsatz bringen.
In den nächsten Tagen, das hat er gesagt, Anfang April, über 2 Monate hat es dann noch gedauert, auch aufgrund von Datenschutzbedenken. Was sagt das eigentlich aus über unsere Verwaltung, über die politischen Entscheider, dass man so lange gebraucht hat über die digitale Kompetenz in diesen Entscheidungsebenen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mit der beschäftige ich mich auch sozusagen in meiner neuen Funktion, also als jemand, der sich hauptamtlich mit der Zukunft der Demokratie beschäftigt und der Frage, wann werden Verfahren akzeptiert, wann gibt es Vertrauen in Politiker oder in Regierungen, was ist eigentlich gutes Regieren? Da glaube ich, ist so eine Lernerfahrung dieser Krise doch, dass die Leute schnelles, entschlossenes Handeln honorieren. Auf die Gefahr hin, dass auch mal Fehler passieren, jemand sich hinterher entschuldigen muss. Das wäre früher als Zeichen von Schwäche ausgelegt worden. Aber ich glaube, die Deutschen sind dabei eigentlich ganz gut mitgegangen, dass eben auch Korrekturen in so einer Krise nötig sind. Lange hieß es ja, das ist irgendwie normal, dass sowas wie die Große Koalition, dass die schlechte Umfragewerte hat und so weiter. Und wenn man sich das genauer anguckt, also es gibt viele Studien dazu, von denen ich einige jetzt zuletzt gelesen habe, ist es wirklich so, dass Menschen vor allem sagen, sie fanden die Regierung zu schwach. Und wenn man sich anguckt, wer vorn liegt in den Rankings, jemand wie Söder, der zwar auch Schwenks gemacht hat, aber eben doch schnell gehandelt hat, würde ich sagen, ist das vielleicht so eine Lernerfahrung für die anderen, die ein bisschen lange gebraucht haben, sich da in der nächsten Zeit oder demnächst ein bisschen mehr Ehrgeiz zu entwickeln.
Philipp Amthor gilt als Nachwuchshoffnung der CDU. 27 Jahre alt, Jurist aus Vorpommern, akkurat gescheitelte Haare, immer im Anzug zu sehen und dazu in seinen 2 Jahren als Bundestagsabgeordneter auch aufgefallen mit rhetorisch bemerkenswerten Reden. Doch seit diesem Wochenende, da steht hinter seiner Karriere ein dickes Fragezeichen. Der Spiegel berichtet nämlich, dass Amthor sich für ein US-Start-up verdingt hat als eine Art Aufsichtsrat. Erstmal nichts Ungewöhnliches, aber dass er dafür eben auch Aktienoptionen erhalten hat. Und es steht der Verdacht von Käuflichkeit im Raum, möglicherweise ein Verstoß gegen das Abgeordnetengesetz, mindestens aber ein Interessenkonflikt. Amthor hat sich öffentlich entschuldigt, ist bei der Firma ausgestiegen, hat gesagt, es war ein Fehler. Vom Tisch ist die Sache damit aber nicht. Aus der SPD kommen Rücktrittsforderungen und der Ruf nach lückenloser Aufklärung. Elisabeth Nia, die langjährige Wirtschaftsjournalistin und Geschäftsführerin der Hartie-Stiftung, ist bei mir im Studio. Ist die Sache mit Amthors Entschuldigung jetzt vorbei?
Nee, gar nicht. Das wird immer wieder auftauchen, wenn über ihn geschrieben wird, wenn mit ihm gesprochen wird. Er ist natürlich noch jung. Wer weiß, ob das in 5 oder 10 Jahren, wenn er dann möglicherweise weiter in der Politik Karriere macht, ob das dann noch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass ihm das auch innerparteilich sehr geschadet hat. So auch nach dem Motto, wie kann man nur so blöd sein? Es ist eigentlich klar, dass solche Sachen bekannt werden. Es gibt viele Abgeordnete, die mal einen Brief an den Wirtschaftsminister schreiben. Zum Teil finde ich das auch legitim. Natürlich sollen Abgeordnete auch die Interessen zum Beispiel von Unternehmen in ihrem Wahlkreis vorantreiben. Aber die Grenze ist eben da überschritten, wo da finanzielle, materielle Interessen des betroffenen Politikers mit zusammenhängen. Und das hätte Amthor eigentlich klar sein müssen.
Es war ja auch keine Firma aus seinem Wahlkreis, sondern ein Startup, Augustus Intelligence, mit Sitz in New York.
Absolut, absolut, genau.
Was mir bei der Sache auffällt, ist ja, also Sie sagen so ein bisschen, es wird ihm auch innerparteilich schaden, so ein bisschen der Nimbus dieses aufstrebenden, wirkmächtigen, auch in den Medien gut angesehenen konservativen Jungstars ist ein bisschen gebrochen. Das würden Sie jetzt schon sagen, so weit zu gehen?
Ja, absolut. Sowas schadet natürlich. Es schadet möglicherweise auch über die Personen am Tor hinaus. Also solche Sachen sind immer, also wir sind in einer Situation, in der das Vertrauen in Politiker und in Parteien total nachgelassen hat und weiter nachlässt. Und wir sehen, dass das von Populisten auch in einer ganz anderen Weise als früher genutzt wird, kommuniziert wird, dass es sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, sowas zu kommunizieren. Insofern ist das schon ein gravierender Vorgang, der auch, ja, jeder kann das jederzeit nachlesen. Das ist auch anders als vor 20 Jahren, wo man dafür vielleicht eher ins Archiv steigen musste.
Amthor selbst, der sagt ja, er habe eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht, außer eben einen Anschein erregt zu haben von Käuflichkeit. Er hat aber gesagt, er hat seine Tätigkeit angezeigt bei der Bundestagsverwaltung. Die wurde im Prinzip auch veröffentlicht. Dieser Aspekt mit der Aktienoption, das sei eben überhaupt nicht veröffentlichungspflichtig gewesen. Amthor sagt, er hat es angezeigt und die Bundestagsverwaltung habe das dann aber nicht veröffentlicht, weil es laut Transparenzregeln überhaupt kein Problem sei. Daran anschließend entspinnt sich ja jetzt wieder eine politische Debatte, ausgehend von dem konkreten Fall, wie die Transparenzregeln für den Bundestag aussehen und wie sie aussehen sollten. Also die Grünen und die SPD zum Beispiel fordern ja schon lange und jetzt wieder mit lauter Stimme ein Transparenzregister für alle im Bundestag registrierten Lobbyistinnen und Lobbyisten. Ist das eine richtige Forderung?
Ja, absolut. Und man muss auch sagen, auch wenn die Begründung von Amthor oder die Rechtfertigung sozusagen fachlich richtig ist, auch der Umgang mit der Bundestagsverwaltung, also nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und man kann Dinge transparent machen, auch wenn man formal gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist. Und dass so ein Interessenkonflikt auf jeden Fall bei dem einen oder anderen eine hochgezogene Augenbraue verursacht, wenn es bekannt wird, das ist ja auch klar. Insofern finde ich halt schon, dass er sich sehr problematisch da verhalten hat. Und ein Lobbyregister wollte ja eigentlich sogar die Große Koalition einführen. Das war also in den Verhandlungen sehr weit gediehen, als diese aktuelle Regierung entstand und flog dann in allerletzter Minute, in der allerletzten Bereinigungsrunde wieder raus. Und alle möglichen anderen vergleichbaren Industrienationen haben Lobbyregister und kommen damit zurecht. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen objektiven Grund, warum wir das nicht auch haben sollten. Ich bin für alles, was mehr Transparenz schafft. Interessanterweise sind auch seriöse Lobbyisten dafür und sagen, es gibt so viele schwarze Schafe in der Branche. Lasst uns doch einfach klarere Verhältnisse schaffen. Also Deutschland bewegt sich da irgendwie sehr langsam. Auch zum Beispiel diese Regelung, dass ein ehemaliger Minister oder ein Staatssekretär ein Jahr nach Ende seines politischen Amtes erstmal keinen Job aus seinem alten Aufgabenbereich annehmen kann. Also Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister erstmal ein Jahr warten musste, bis er Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank werden konnte. Das ist ja auch relativ spät erst eingeführt worden und da können wir uns von anderen Ländern ziemlich viel abgucken.
Ein Gegenargument gegen solche Register wäre ja vielleicht zu sagen, naja, es liegt eigentlich gar nicht an den gesetzlichen Vorgaben, sondern eigentlich muss es eine Selbstverständlichkeit für Abgeordnete sein, wie sie sich zu verhalten haben, was geht und was nicht, weil Umwege um Register herum, zum Beispiel, dass man sich dann zu einem Geschäftstreffen auf Korsika trifft, wie es im Fall Amthor ja auch an die Öffentlichkeit gekommen ist, das kann man ja auch nicht von Seiten des Staates irgendwie wirklich verhindern, oder?
Nein, aber natürlich ist das interessant für den Bürger zu erfahren, welche Verbände überhaupt Zugang haben zur Politik. Es ist zum Beispiel so, dass zumindest als ich Wirtschaftsjournalistin war, also bis Ende vergangenen Jahres, seither habe ich die Zahl nicht überprüft, ich glaube aber nicht, dass sie sich geändert haben, mehr Lobbyisten einen Hausausweis für den Deutschen Bundestag hatten, als die Politiker mit ihren Stäben, also den Abgeordnetenbüros. Und erstens wissen das viele Leute nicht und zweitens macht sie das natürlich zu Recht misstrauisch. Es gibt Lobbyisten, die sind sogar bei Fraktionssitzungen dabei und selbst wenn das legal ist, möchte man doch eigentlich ganz gerne wissen, wer unter welchen Bedingungen wann mit wem redet.
Wobei diese Lobbyisten ja auch einfach Wissen aus der Gesellschaft, insbesondere auch Industrie, mit in den Bundestag reinbringen. Also sie werden ja auch gebraucht zur Formulierung von bestimmten Gesetzestexten, weil sie die Expertise haben, die in den Abgeordnetenbüros vielleicht gar nicht da ist.
Genau. Aber gerade deswegen sollte man es transparent machen. Also zum Beispiel gibt es ja Austauschprogramme zwischen den Bundesministerien und Unternehmen. Wenn da Vertreter von großen DAX-Konzernen für ein paar Monate im Finanzministerium, Auswärtigen Amt und so weiter sitzen, kann das eine sinnvolle Sache sein, so nach dem Motto, die lernen die Denke der anderen Welt kennen. Wir wollen ja auch in den Ministerien nicht nur Juristen haben, die überhaupt nicht wissen, wie ihre Gesetze in der Praxis wirken. Aber das geht halt nur mit maximaler Transparenz. Und die gab es ja in der Vergangenheit nicht. Da gab es auch immer mal wieder Fälle, wo so Grenzüberschreitungen da waren, wo zum Beispiel Vertreter von Pharmakonzernen im Gesundheitsministerium dann eben nicht wie vorgesehen haben, nur an Gesetzen mitgearbeitet hatten, mit denen ihre Unternehmen nichts zu tun hatten. Und ich glaube, das sind einfach vertrauensbildende Maßnahmen, die total wichtig sind.
Und für Sie persönlich, auch von der Hertie-Stiftung, wäre es kein Problem, für die eigene, das eigene Lobbying transparent zu machen im Bundestag?
Da gibt es bloß auch nicht so wahnsinnig viel Transparenz zu machen. Ich twitter zu meinen Terminen und zu meinen Treffen und so weiter. Also erstens null Problem und zweitens aber auch, ich sehe im Moment keinen großen Grund für Misstrauen.
In Bristol, die Bilder haben Sie vielleicht gesehen, da hat eine wütende Menge die Statue eines Sklavenhändlers ins Hafenbecken geworfen. In mehreren US-Städten ging es Christopher Columbus an den Kragen und im australischen Sydney, da wurde James Cook, der Entdecker, sein Denkmal wurde mit Farbe beschmiert. Das alles im Zuge der Demonstrationen gegen Rassismus und gerichtet gegen die Verherrlichung von Kolonialherrschaft, die den Rassismus ja überhaupt erst in die Welt gebracht hat. Und auch in Deutschland nimmt die Debatte um Erinnerungskultur wieder Fahrt auf im Zusammenhang mit den Demonstrationen. Auch Deutschland hat eine koloniale Vergangenheit. Die Frage an Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Die Hertie-Stiftung hat ja zum Ziel unter anderem Demokratieförderung sich auf die Fahnen geschrieben. Also etwas Demokratischeres als Kolonialherren vom Sockel zu holen, gibt es ja eigentlich gar nicht, oder?
Ich finde es eigentlich auch gut, mit der Geschichte bewusst und verantwortungsvoll umzugehen. Und das kann auch heißen, solche Sachen stehen zu lassen und entsprechend aufzuklären und zu informieren, dass das ein Teil der Geschichte ist. Also ich glaube, da kommt man fast so in den Bereich des Geschmacklichen. Also man soll natürlich jetzt nicht irgendwelche Sklavenhändler-Denkmäler einfach so rumstehen haben. Und ich persönlich fände es zum Beispiel auch richtig, wenn die Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die eine U-Bahn-Station hat, an der ich häufiger mal aussteige, wenn die umbenannt würde. Am allerliebsten wäre es mir wirklich, wenn mit vielfältigen historischen Denkmälern viel bewusster umgegangen würde und es einfach viel mehr Erklärung darüber gäbe und damit auch Anlass zur Auseinandersetzung. Also in Deutschland betrifft das ja bisher weniger den Kolonialismus als die deutsche Vergangenheit, der Umgang mit dem NS-Regime, zum Teil in Ostdeutschland auch mit dem Erbe der DDR. Und ich finde, da ist auch noch viel Luft nach oben.
Also ich höre aber schon raus, Sie sind jetzt nicht die Bilderstürmerin, sondern lieber Team Kontextualisierung. Mein Kollege Frederik Würwig aus der Deutschlandfunk-Kulturredaktion ist auch zu uns ins Studio gekommen und Sie haben sich mit der Debatte in Deutschland auseinandergesetzt. Wie sieht die denn aus um solche Denkmäler?
Also momentan ist es so, Denkmäler wurden meines Wissens noch nicht beschmiert oder gestürzt. Die Debatte hat im Zusammenhang mit den Antirassismus-Protesten gerade erst angefangen. Obwohl es natürlich auch in Deutschland schon, also spätestens seit den Studentenunruhen in den 60er Jahren, Debatten über koloniale Erinnerungsorte gegeben hat und auch schon Denkmalstürze von Kolonialoffizieren, also zum Beispiel in Hamburg. Jetzt in diesen Tagen hat der Historiker Jürgen Zimmerer in unserem Programm darauf hingewiesen, dass die koloniale Erinnerung auch in deutschen Städten und Gebäuden eingewoben ist. Also er nennt da als Beispiel das Humboldt-Forum in Berlin, das ja immer noch im Bau ist, gerade erst eine neue Kuppel bekommen hat, auf der ein großes goldenes Kreuz prangt. Und wenn man bedenkt, dass also das Humboldt-Forum mal die außereuropäischen Sammlungen der Museumsinsel erweitern soll, ist das schon ein bisschen merkwürdig, zumal unter diesem Kreuz also ein Spruch auf Lateinisch steht, in dem die Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum gefordert wird.
Sehr umstrittene Äußerung, über die wir hier im Programm auch schon berichtet haben. Frau Nia, zeigen solche Fälle nicht tatsächlich, dass wir in Deutschland eigentlich noch etwas aufzuholen haben, wenn es um Bewusstsein von kolonialer Vergangenheit geht?
Ja, das glaube ich also auf jeden Fall, dass wir im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder Frankreich, bei denen ja auch einfach historisch die Kolonien eine viel größere Rolle gespielt haben als bei Deutschland, dass das möglicherweise das Thema bei uns unterentwickelt ist. Ich würde da diejenigen, die in Berlin sind oder die Gelegenheit haben, nach Berlin zu kommen, die Hannah Arendt-Ausstellung im Deutschen Museum empfehlen, wo also auch für mich neu teilweise und eindrucksvoll gezeigt wurde, die direkte Verbindung so zwischen deutschem Kolonialerbe im Wilhelminismus und der Rassenideologie der Nazis und wie das eine in das andere überging. Ich glaube, bei uns wird eben also die akute, der extreme Ausländerhass oder die Judenverfolgung, der Holocaust im NS-Regime, das hat sehr lange so unsere Vergangenheitsdebatten und Aufklärungsdebatten so dominiert, dass möglicherweise andere Teile der Geschichte da ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Und die Relikte des Nationalsozialismus hat man ja auch größtenteils entfernt. Also wir alle haben diese Bilder im Kopf von dem gesprengten Hakenkreuz auf dem Reichsparteitagsgelände. Da wurde ja 1945 sehr, sehr viel auch aus dem öffentlichen Raum hinaus, also einfach entfernt. Da waren die Stimmen nicht so laut zu sagen, naja, da stellen wir jetzt ein Schild daneben und kontextualisieren das. Müsste man das nicht eigentlich jetzt mit bestimmten Relikten der Kolonialzeit in Deutschland auch machen?
Ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass es nach dem Umzug von Bonn nach Berlin viel stärker passiert. Damals gab es ja eine große Debatte über Architektur, Denkmäler. Was macht das eigentlich mit so einer jungen Demokratie, wenn die Minister dann plötzlich alle wieder in diesen alten Nazi-Gebäuden sitzen? Und es gab eine kurze Zeit eine Diskussion darüber und das hat dann ziemlich nachgelassen, finde ich. Also ich würde da wirklich Denkmäler und Architektur zusammendenken. Ich finde auch die Auseinandersetzung mit Architektur unterentwickelt, wenn man vergleicht, wie es in anderen Ländern geführt wird. Denn auch Architektur macht was mit uns. Dafür gibt sie ja.
Nochmal der Blick auf die Erinnerungskultur in Deutschland auf den Zweiten Weltkrieg. Das ist ja etwas, das im Diskurs sehr, sehr lange im Zentrum stand. Wie erinnert man an die Shoah? Wie erinnert man an den Krieg? Und Teil dieser Erinnerungskultur in Stein gemeißelt sind ja häufig auch Kriegsdenkmäler, also für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, auch des Ersten Weltkriegs. Frederik Würwig, wie wird denn über diese Kriegsdenkmäler, die es ja in vielen Städten und kleinen Dörfern in Deutschland gibt, debattiert? Gibt es da überhaupt eine Debatte?
Also manchmal habe ich den Eindruck, darüber gibt es eine viel zu geringe Debatte. Man kennt es ja von Ausflügen, wenn man irgendwo ein Dorf besucht, kommt man öfter an eine Kirche oder einen Platz, einen öffentlichen Platz, wo an die Weltkriegstoten erinnert wird und auch an die gefallenen Soldaten aus der Kolonialzeit. Klaus Hillenbrand in der Taz beschäftigt sich damit am Freitag in seinem Kommentar und der kritisiert sehr stark, dass diese Denkmäler dann am Ende auch noch oft mit unsere Helden übertitelt sind, was er, wie er sagt, die Lüge bis ins kleinste Dorf trägt. Er meint, allerdings stört sich daran bislang noch kaum jemand, aber es wäre natürlich Zeit, da mal hinzugucken.
Frau Nia, auch das ein Anliegen?
Absolut richtig. Also ich glaube, also meine Generation, ich bin Jahrgang 65, ist eben sehr stark auch noch mit so überlebenden Berichten und Kriegsopfern. Und meine Großeltern waren zum Teil Flüchtlinge, die im Winter über die Ostsee gekommen sind. Und natürlich waren deren Schilderungen und deren Credo nie wieder Krieg und so und auch die Verbrechen der SS und der Wehrmacht teilweise so eindringlich in der Schilderung, dass das, glaube ich, in Deutschland vieles anderes überlagert hat. Aber von diesen Augenzeugenberichten gibt es immer weniger. Und ich glaube, das ist ein Anlass, unsere ganze Erinnerungskultur auch immer wieder so zu erneuern und zu hinterfragen, wo wir blinde Flecken haben.
Weil dann eventuell auch bei Kriegsdenkmälern, die, wenn man sie noch im Kontext mit Überlebenden sieht, bedeuten, das ist das Leid, das der Krieg verursacht hat. Wenn diese Überlebenden weg sind, dann steht da einfach nur noch ein Stein mit Gedenken an unsere Helden, der möglicherweise ein ganz anderes Bild vermittelt an die kommenden Generationen. Situation?
Wir sehen ja jetzt schon, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Dresden und der Bombardierung von Dresden sich die Narrative verändern und verschieben. Und ich glaube, wenn es immer weniger Menschen gibt, die in ihrer Familie oder in ihrer unmittelbaren Umgebung jemand haben, der vom Kriegshorror erzählen kann, sind andere Korrektive nötiger. Genau.
Homeschooling, das ist so ein Begriff, der vielen Schülerinnen und Schülern und sicher auch vielen Eltern im Gedächtnis bleiben wird. 2020, das Jahr des Homeschoolings. Inzwischen läuft der Schulbetrieb ja wieder an, zumindest tageweise in allen Bundesländern. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie geht es weiter nach den Sommerferien und wie sollte Schule in Zukunft überhaupt aussehen? Elisabeth Nia ist bei mir, Geschäftsführerin der Hartie-Stiftung. Sie haben selbst eine Tochter, haben Sie erzählt, die noch zur Schule geht. Wie läuft es denn an Ihrer Schule?
Also meine Tochter sitzt jetzt hoffentlich zu Hause auf dem Sofa. Das hat sie zumindest gemacht, als ich aufgebrochen bin. Die ist 13 und hat halt wie viele andere Schüler auch viele Hausaufgaben, die sie im Moment zu Hause erledigt. Und ich nehme normalerweise in solchen Gesprächen immer die Lehrer erstmal in Schutz und sage irgendwie, Mann, das ist auch ein echt harter Job. Und die Klassen in Deutschland sind so wahnsinnig groß häufig. 32 Kinder im Fall meiner Tochter, die in Räumen zusammensitzen, die schlecht isoliert sind. Das ist wahnsinnig anstrengend, da intensiv zu lernen und so weiter. Also ich glaube, das Hauptproblem in Deutschland ist Personalmangel, aber schon auch moderne Lernmethoden, die institutionalisierte Weiterbildung und auch das Interesse der Gesellschaft an Bildung. Ich finde, in der Corona-Krise hat man gemerkt, wo unsere Schwerpunkte liegen. Das Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich. Da stecken wir auch einen höheren Anteil des Bruttosozialproduktes rein, rechnerisch rein, als viele andere Industrieländer. Bei der Bildung sind wir eher so im Mittelfeld und man merkt halt, dass es immer weniger junge Menschen gibt, die auch ihre Interessen da artikulieren können, finde ich.
Eine sehr, sehr scharfe Kritik, die kommt heute von Andreas Schleicher von der OECD, wo er unter anderem die PISA-Studien mitorganisiert. Und der sagt, deutsche Lehrerinnen und Lehrer sind gerade auch im internationalen Vergleich unselbstständig. In den deutschen Schulen gibt es keine Kultur, die Lehrer zur Selbstständigkeit ermutigt. Stattdessen Obrigkeitsdenken, sagt er. In deutschen Schulen werde viel zu viel nach oben geschaut. Lehrer schauen auf Schulleiter und die Schulleiter schauen ins Ministerium. Also zu wenig Eigeninitiative der Lehrer. Frau Nia, ist das überzogene Kritik oder würden Sie aus Ihrer Perspektive sagen, da ist ein bisschen was dran?
Also ich glaube, dass diese ganzen Diskussionen um Datenschutz und wann darf man eigentlich eine Zoom-Konferenz machen mit Schülern oder wann kann ein Lehrer auch einfach mal ein Video aufzeichnen und das irgendwie benutzen und die Schüler stellen das einfach in irgendeinen Chat und so. Das hat in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass es wirklich sehr viel Ängstlichkeit und so vorauseilende Korrektheit gibt, die Wissensvermittlung erschwert hat. Insofern finde ich, dass Herr Schleicher, der ja wirklich eine Institution ist und wo ich auch immer sagen würde, wenn er als derjenige, der diese ganzen Debatten um PISA und so weiter schon vor 20 Jahren auf den Weg gebracht hat, dann sollte man da hinhören und das ernst nehmen, weil er wirklich sehr gute internationale Vergleiche macht. Also ich finde, das hat einen Punkt. Und wie gesagt, also man sollte das nicht in so ein pauschales Lehrer-Bashing ummünzen, sondern sich eher fragen, wie Schule so gestaltet werden kann, dass Lehrer wirklich auf die Schüler zugehen. Also man vergisst aber auch, dass Schüler heute selber sich viel mehr Informationen verschaffen können, ihren Lehrern teilweise beim Thema digitale Tools wirklich weit überlegen sind.
Also die Schülerinnen und Schüler, die dann den Lehrern erklären, so funktioniert das übrigens mit Skype und der Zoom-Konferenz.
Ja, und dafür muss man offen sein. Also Lehrer, die versuchen das dann nur autoritär zu regeln und zu sagen, du hast mir hier gar nichts zu sagen, die kommen, glaube ich, nicht weiter.
Sie setzen sich ja bei der Hertie-Stiftung unter anderem auch dafür ein, habe ich gesehen, dass Jugendliche mehr eingebunden werden, auch in die Arbeit der Stiftung. Ganz konkret haben Sie einen Jugendbeirat ins Leben gerufen. Müsste sowas auch in der Schule viel mehr gelebt werden, dass eben Schülerinnen und Schüler nicht nur als Beschulungsobjekte da sind, sondern auch aktiv mit reingeholt werden zur Frage, wie wir uns eigentlich zusammen Schule vorstellen?
Ja, und das ist in anderen Ländern auch viel selbstverständlicher der Fall. Also dieses Thema Demokratiebildung, das ist anderswo viel normaler. In Deutschland war Schule lange so ganz bewusst so ein unpolitischer Raum. Das ist, glaube ich, eine historische Geschichte, weil sowohl im Nationalsozialismus als auch in der DDR Schüler, Kinder sehr stark instrumentalisiert worden, auch für eine bestimmte Ideologie. Und deswegen hat man lange so in der Adenauerzeit und danach gedacht, also das soll auf jeden Fall ein privater Raum sein, Kindererziehung, Familie und so weiter. Dafür spricht auch vieles. Das hat aber dazu geführt, dass bei uns politische Bildung sehr theoretisch vermittelt wird, sehr verkopft. Die Kinder lernen, wie der Bundespräsident gewählt wird. Aber sowas wie ein Klassenrat, also wo wirklich eine ganze Schulklasse, nicht nur ein paar gewählte, besonders motivierte involvierte Schülervertreter, sondern wirklich die ganzen Kinder in einer Klasseentscheidung selber treffen. Das kommt zu kurz und das kann man übrigens sogar schon mit Kita-Kindern machen. Man muss nicht schreiben können, um zu entscheiden, welche Farbe eine Wand zum Beispiel hat.
Man mag es kaum glauben, aber es gibt ihn noch, den Brexit. Noch gilt zwar eine Übergangsphase in Großbritannien, aber Großbritannien ist aus der EU ausgetreten, hält im Moment noch die EU-Regeln ein, der Güterverkehr fließt noch, aber das hat ein Ablaufdatum, Ende dieses Jahres nämlich. Und was danach kommt, das ist immer noch völlig unklar. Jedenfalls, Großbritannien möchte diese Übergangszeit nicht verlängern. Das haben sie vergangene Woche ganz deutlich gemacht, die Regierung in London. Und die Verhandlungen kommen aber nicht wirklich voran auf diplomatischer Ebene. Deswegen wird heute Nachmittag auf höherer Ebene weitergeredet in einer Videokonferenz zwischen dem britischen Premierminister Johnson und den Chefs der EU-Institutionen unter Ursula von der Leyen. Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung, Sie haben ja lange Zeit auch als Journalistin den Brexit mitverfolgt, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die politische Dimension. Wie wäre Ihre Prognose? Wird es noch ein Abkommen geben oder verzögert die Regierung Johnson das, bis es eigentlich nicht mehr geht?
Also ich glaube an eine Last-Minute-Einigung. Das hat der Regierung Johnson bisher nicht geschadet, so auf Zeit zu spielen. Ich glaube, das ist so wie bei Tarifverhandlungen, wo einfach beide Seiten ihre Ernsthaftigkeit dadurch demonstrieren, dass sie bis zur letzten Minute pokern.
Es geht ja um sehr, sehr viele Themenbereiche. Im Zentrum steht, und da bleiben wir jetzt erst auch nochmal, die wirtschaftliche Beziehung zwischen Großbritannien und der EU. Wir wissen, es sind beides sehr wichtige Handelspartner füreinander. Was würde denn passieren, wirtschaftlich gesehen, wenn es tatsächlich kein Abkommen gibt?
Also die viele Unternehmen haben sich schon darauf eingestellt, hört man immer aus der Wirtschaft. Selbst diejenigen, die irgendwie Lieferketten mit Großbritannien haben, haben Übergangsregelungen geschaffen. Auch kleinere Unternehmen, für die das oft nicht so einfach ist. Insofern habe ich den Eindruck, dass insgesamt die Lage da entspannter ist, als sie vor einem Jahr oder zwei gewesen wäre. Und ich glaube, dass jetzt die Problematik eher durch die Corona-Folgen verstärkt wird, dass man eben andere Zulieferer in Osteuropa, in Asien nicht so ohne weiteres nutzen kann. Ich glaube, dass Brexit ist da im Moment wirklich das kleinere Problem.
Es geht ja auch, wenn man es in einen größeren Kontext stellt, um mehr als nur die Wirtschaft. Es geht um grenzüberschreitende Polizeiarbeit, Terrorismusbekämpfung, auch gemeinsames weltpolitisches Auftreten der EU-Staaten, wo Großbritannien als Atommacht natürlich auch ein anderes Gewicht nochmal der EU verleiht. Riskiert Großbritannien mit diesem Take-Back-Control nicht weltpolitische Bedeutung der gesamten EU-Staaten?
Ich glaube, nein. Was tatsächlich passiert ist, dass es eine europäische Verteidigungsinitiative, die sogenannte PESCO, genau in dem Moment gegeben hat, in dem Großbritannien Rückzieher gemacht hat. Das wäre früher nicht möglich gewesen, weil die Briten immer sagten, hey, wir machen das mit der NATO Schluss aus und hier keine europäische Sache, was Macron und die Franzosen sehr lange wollten. Ich glaube, das wird aber insgesamt die Verteidigungspolitik eher stärker als schwächer machen. Am Ende werden auch die Briten davon profitieren.
Also einen ambivalenten Blick, den Sie haben auf die Post-Brexit-Ära. Die Gespräche über die Beziehungen nach dem Brexit, die sollen weitergehen. Bis November ist noch Zeit. Dann muss der Vertrag spätestens stehen, denn die Parlamente müssen am Ende ja auch noch zustimmen. Elisabeth Nia, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in dieser Mittagsstunde hier beim Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schön bei Ihnen.